Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama. Ich bin nicht alleine. Heute sitzt mir wieder ein Gast gegenüber und zwar direkt. Ich könnte ihn anfassen, wenn ich wollen würde. Dürfte ich, glaube ich, auch. Es ist mein Mann.
Ist erwünscht. Hallo.
Hallo. Na? Pascal ist da, moin.
Hi.
Wir machen heute eine Folge über die Männersicht, in Anführungsstrichen, auf den Kinderwunsch. Weil es gibt ja wahrscheinlich nicht die eine Männersicht.
Nein, also ja. Disclaimer sozusagen, alles, was ich hier von mir gebe, ist natürlich total subjektiv. Also es mag Klar. natürlich Männer geben, die das alles ganz anders betrachten und sehen und fühlen auch. Deswegen das einmal ganz kurz vorweg, natürlich kann ich nur das wiedergeben, wie es mir mit den ganzen Dingen geht genau. und ging vor allem. Ne?
Aber vielleicht findet sich der ein oder andere drin wieder oder es gibt ein paar Inspirationen oder Impulse oder wie
ja,
auch immer. Ne?
Genau, wir gucken mal. Schön.
Ja. Ich habe ein paar Fragen gesammelt.
Ach was.
Einmal von mir selber sind auch Fragen mit dabei.
Ja.
Und aber eben auch Fragen von Leuten aus meiner Community.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, okay.
Ich lese ja sonst immer nur mit. Ich bin ja quasi immer nur stiller Mitleser. Also ich like natürlich brav alle Instagram-Beiträge und Stories und Reels. Und ja, aber ich bin einfach mal sehr gespannt. Ich finde das ja so unglaublich toll, was du da machst.
Dankeschön.
Einfach, weil du selber ja mal gesagt hast auch, das ist der Podcast, den du gerne auf deiner Reise gehabt hättest.
Ja.
Und total. Du ja einfach auch ganz, ganz viel vereinst. Also den emotionalen Zugang, die Expertise und du wirst gerade rot.
Möchtest du irgendwie meinen Marketing-Manager oder so?
Ja, mal kurz eben eine Note gedroppt hier. Irgendwie ja, schön. Genau. Ein bisschen Kaltakquise für Sponsoren betreiben. Nee, nein, aber ich freue mich einfach sehr, auch in diesem Podcast mal aufzutauchen und jetzt einfach mal hautnah mitzuerleben, wie das so alles so läuft und funktioniert. Du hast ja bei mir schon im Podcast-Bett gelegen, jetzt machen wir das andersrum natürlich irgendwie auch,
Find
weil wir
schön.
Da das Thema Kinderwunsch ja nur angerissen haben,
ja.
aber das natürlich einfach auch einen Großteil unserer Beziehung ausmacht und auch einen Großteil unserer Beziehungszeit, vor allem wenn du dir überlegst, als dann die Kleine kam jetzt vor knapp 3 Jahren, da hat das Thema Kinderwunsch mehr als die Hälfte unserer Beziehungszeit ausgemacht, als wir krass. Da zusammen waren.
Ja, krass, stimmt.
So, rückblickend.
Echt? Muss man mal. Ja, total.
Ja.
Ja,
ja also ich finde es, um das kurz dann abzuhalten, ich finde es super wichtig, was du machst und deswegen freue ich mich sehr, auch in so einer Folge mal auftauchen zu dürfen. Falls es im Hintergrund rumpelt, unsere Haushaltshilfe, die liebe Anna, passt auf unsere Kleine
es
auf.
Es wurden Türen geknallt.
Naja. Vielleicht ist Anna heute nicht gut drauf.
oder die Kleine, man weiß es nicht. Da habe ich den Gag verkackt. Entschuldige bitte. Irgendwas wollte ich sagen gerade.
Es ist dein Podcast, deine Gags.
Manchmal denke ich trotzdem im Nachhinein auch, hättest du dir auch sparen können.
Ja, wir waren stehen geblieben bei dem Thema, das uns das ja einfach wahnsinnig lange begleitet hat, vor allem über die Hälfte unserer Beziehungszeit bis dahin damals.
Und das finde ich eben ist auch so spannend, weil das hat uns total geprägt und prägt uns auch noch. Ne? Wir haben da schon manchmal auch drüber gesprochen. Es gibt immer noch was wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig aufgearbeitet ist, wo wir auch beide schon gesagt haben, eigentlich wäre das total schön, mal irgendwie noch eine Paartherapie oder so zu machen. Um diverse Themen aufzuarbeiten.
Ja, ich glaube, dass das noch ganz wichtig sein wird, beziehungsweise ich glaube, dass wir beide auch den Wunsch haben, das zu machen. Weiß nicht, ob du kurz einordnen willst für deine Hörerinnen und Hörer, warum vor allem die letzten Jahre so kompliziert waren, beziehungsweise es keinen Raum dafür gab.
Also ich habe das immer mal wieder schon erwähnt, aber das geht ja vielleicht trotzdem auch unter. Also Pascal ist schwer erkrankt an ME/CFS und CCI. Das ist sehr wahrscheinlich, oder kann man das eigentlich genau sagen, ne? durch eine Corona-Erkrankung oder die Impfung.
Ja, eins von beiden wird es sein. Ja gut, dafür sind wir noch nicht lange genug raus aus der Pandemie und die Forschung noch nicht weit genug, um das wirklich einordnen zu können. Ja. Aber eins von beiden ist es gewesen.
Und seit 2 Jahren ist Pascal nahezu bettlägerig die meiste Zeit und hat einfach heftige Symptome. Also ich kann da an der Stelle auch nochmal Pascals Podcast einfach sehr ans Herz legen. Da geht es jetzt nicht nur um die Krankheit, da legen sich einfach Gäste zu ihm ins Bett, erzählen ihre Geschichte. Ihr erzählt einfach ganz toll, unterhaltet euch ganz toll auf Augenhöhe.
Ja, ich kann ja nirgends hin. Deswegen habe ich halt gedacht, dann kommen die Gäste halt zu mir ins Bett.
Ja, und die kommen tatsächlich richtig in unsere Wohnung. Das war auch letztens so schön, dass die eine, die zu Gast kam, gesagt hat, ihr lasst die wirklich hier zu euch rein, ne?
Ja.
Ja, die kommen wirklich zu uns in die Wohnung und liegen mit dir in deinem Bett, in dem du immer schläfst. Also das ist tatsächlich sehr privat. Und so.
Wobei mich das beim Besuch des Ministerpräsidenten in meinem Bett auch nicht davor gerettet hat, quasi auf dem Weg in mein Schlafzimmer durch eine Sicherheitskontrolle zu müssen. Das hat es hier vorher auch noch nicht gegeben.
Ja.
Hör mal, wer da liegt. Droppe ich mal einmal ganz kurz noch rein, so heißt der Podcast.
Unbedingt, packe ich in die Shownotes. Lohnt sich sehr, da reinzuhören.
Jetzt lass uns wieder über deinen tollen Podcast sprechen.
Danke, ja. Auf jeden Fall gibt es dann natürlich einfach durch diese Lebenssituation, in der wir uns befinden, viele Themen, die viel zu kurz gekommen sind. Ne? Ich glaube, Menschen, die Eltern werden, kennen das sowieso, dass dann hier dieser blöde Satz, der, finde ich, auch immer irgendwie Druck auslöst, Eltern werden Paar bleiben. Ja, was denn noch alles so, aber da bleibt eben viel auf der Strecke, was wir uns gerne angucken wollen würden, aber eben auch noch, um da den Bogen wieder zurückzuspannen, aus der Kinderwunschzeit, da, weil das hat unseren Alltag einfach sehr bestimmt. Das ist übrigens auch eine Frage gewesen, wie wir das eigentlich in unseren Alltag so integrieren konnten, wie wir das eigentlich in unserem Alltag untergebracht haben, die Kinderwunschzeit.
Ja, ich glaube, da gab es verschiedene Phasen. Also am Anfang war das ja alles total entspannt, sage ich mal, da, als der Wunsch entstanden ist. Da haben wir halt einfach gemacht, sozusagen. Da haben wir uns ja keine großen Gedanken irgendwie darüber gemacht. Ich glaube, dann kam halt nach, ich weiß jetzt nicht, welche der Fehlgeburten es gewesen ist, aber nach einer gewissen Zeit einfach natürlich auch eine gewisse Schwere irgendwie mit dazu. So ganz automatisch, sodass man dann schon mehr drauf geachtet hat, wo genau bist du im Zyklus und wann macht es jetzt Sinn.
Da kann ich vielleicht kurz reingrätschen.
Ja.
Ich habe, bevor wir angefangen haben, zu starten. Könnt ihr euch natürlich auch, falls ihr das gerade jetzt alles noch nicht kennt oder wisst oder so, auch alles anhören. Ich habe das alles erzählt, weil ich ja erst durfte mir nicht loslegen, weil ich eine Krebserkrankung hatte. Da musste ich ja noch warten.
Du hattest die Radiojodtherapie noch.
Genau. Und also bevor wir schon richtig starten durften, habe ich schon gehibbelt. Da habe ich schon gewusst, wo ich immer bin. Also ich wusste das immer. Trotzdem haben wir es versucht.
Haben wir relativ von Anfang, weil das kann ich gerade zeitlich nicht mehr genau zuordnen. Wann haben wir mit NFP angefangen?
Vorher schon.
Okay, ja, alles klar. Okay. Na, das heißt, okay, dann warst du doch, waren wir von Anfang an doch schon zumindest mit Körpertemperatur und wo genau und so weiter. Ja, alles klar.
Waren wir sehr im Thema drin. Genau, wir haben zusammen so einen NFP-Kurs gemacht. Das fand ich auch total toll, dass wir das zusammen gemacht haben, weil das so spannend war, irgendwie den Körper da kennenzulernen. Und ja, wir haben das dann zur Verhütungsmethode eigentlich geplant gehabt auch und auch genutzt erst noch.
Genau, ja, sowohl als auch, ne?
Mhm.
Ich fand das einfach super spannend, weil alles, was die Frau uns da erzählt hat, die auch einfach super nett war, also es war ganz toll, da habe ich so gedacht, Mann, was wir eigentlich alles nicht wissen.
Also
wo man sich so denkt, gewisse Dinge lernt man ja in der Schule zum Beispiel, im Biounterricht oder so, aber wie viel das dann doch zu kurz kommt irgendwie. Ja. Also ich meine, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube, dass auch viele Männer grundsätzlich mit dem Thema Zyklus vielleicht nichts anfangen können oder so. Aber da haben wir nochmal Sachen gelernt, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie spannend und was für ein, also der Körper ist ja eh ein Wunderwerk, der weibliche Körper nochmal viel mehr, also da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, zum Thema Schwangerschaft und dann auch Geburt oder so. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da mit euch rumtragt jeden Tag, beeindruckend.
Ja, es ist wirklich tatsächlich und das wussten wir auch nicht. Ich glaube immer im Unterricht in der Schule ist das vielleicht, kommt das auch so kurz, weil es peinlich ist, den Schülern in dem Alter, weiß ich nicht genau, aber ich finde es auch irgendwie echt schade, weil das ist so...
Naja, es ist ja glaube ich, eher so auch, also Sexualität an sich und das eigene Körperbewusstsein. Ich meine, da könnten wir jetzt einen Riesenfass aufmachen zum Thema auch, wie ernähre ich mich gesund? Wie viel Verantwortung trage ich selbst für meinen Körper, für meine Gesundheit? Oder gehe ich lieber zum Arzt und sage, bitte machen Sie mich gesund? Also da spielt ja ganz viel eine Rolle und ich glaube, dass einfach viele Leute da gar keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen.
Ja, das kann gut sein, ja.
Also ich meine, am Ende des Tages war es bei uns ja dann auch so, ne? Also man fängt dann an, sich mit den Dingen zu beschäftigen, wenn man muss, sozusagen. Also irgendwann war ja dann
der Leidensdruck.
Der Leidensdruck, genau, das fehlte mir das Wort, genau, das, der war dann irgendwann so hoch, dass man anfängt, sich gezwungenermaßen damit zu beschäftigen. Aber vielleicht das auch nochmal als Einwurf bei meiner Erkrankung ja auch irgendwie. Irgendwann merkt man dann, wie gut es eigentlich ist, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
So grundsätzlich, ne?
Gerade also beim Thema Kinderwunsch, wo man so wenig unter Kontrolle hat oder auch bei deiner Erkrankung, wo man diesem Ohnmachtsgefühl irgendwie so, dem so ausgeliefert ist, ist natürlich toll, dann wenigstens ein paar Dinge zu haben, über die man Bescheid weiß und sich auskennt und eine vermeintliche Kontrolle irgendwie hat, ne?
Ja, ein Stück weit zumindest. Am Ende des Tages hat die Natur die Kontrolle.
Jupp.
So, das steht völlig außer Frage. Ist auch das ein Learning in dieser Zeit natürlich irgendwie?
Das fand ich nämlich auch so krass, weil ich habe letztens nochmal irgendwo gelesen, ich will kein Leben auf die Welt zwingen. Und das war auch manchmal eine Diskussion, die wir hatten, ne?
Wenn es ums Thema künstliche Befruchtung ging. Ja, das war 1:1 mein Satz, dann glaube ich, nach der 5. Fehlgeburt, glaube ich, oder so, als es dann um künstliche Befruchtung ging und wir uns überlegt haben, wenn dann wie Ixi oder was auch immer irgendwie, wo ich dann, aber da können wir gleich nochmal irgendwie drüber reden.
Ja, genau.
Vielleicht schlagen wir den Bogen einfach mal nochmal zurück zum Thema, wie das unseren Alltag bestimmt hat, weil nichtsdestoweniger hatte ich das Gefühl, dass da am Anfang trotzdem viel Leichtigkeit mit dabei war. Dann gab es diese Phase, in der wir die Dinge sehr bewusst gemacht haben, wo es dann auch ja darum ging, Eisprung auszulösen und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann ja eine Phase, da weiß ich nicht, ob das vor allem dann mich betroffen hat, aber da sprechen wir vielleicht ja auch nochmal drüber, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, dieses Thema nimmt Überhand und hängt wie so ein Damoklesschwert über der Beziehung irgendwie auf verschiedenen Ebenen. Das hat sich ja so entwickelt mit den Jahren irgendwie. Also es war ganz unterschiedlich.
Ja, ist es auch, weil ich auch so einen krassen Druck hatte, weil ich einfach nie wusste, je älter ich werde, wie lange habe ich noch? Wann schließt sich hier das Zeitfenster? Wann ist für mich einfach vorbei? Und ich habe ja immer meine innere Oma, mit der ich in Kontakt komme und die ich dann frage sozusagen.
Da könnte ich euch Geschichten erzählen. Vielleicht in einer anderen Folge.
Ja. Naja, ich finde, der Kontakt zum inneren Kind ist wichtig, aber die innere Oma ist eigentlich eine ganz gute Ratgeberin.
Ich habe keine innere Oma.
Einen inneren Opa?
Kann nicht sein. Bestimmt.
Ja, ja und in gewisser Weise lebt die auch schon teilweise das aus, was sie gerne möchte. Ich wäre total gerne manchmal schon auf so einer Butterfahrt mit Rheumadecke und Likörchen und ein Stück Kuchen und so.
Und ich müsste aufpassen, dass dir nicht irgendwie ein Mehrfamilienhaus angedreht wird auf diesen Fahrten. Da kommen ja immer so Leute, die dann sagen, nee, sie können kostenlos mitfahren, wenn sie dafür ein Haus im Wert von 350.000 Euro kaufen.
Ja, genau. Für mich wäre es dann hoffentlich nur die Rheumadecke, die ich kaufe. Ja. Na, jedenfalls
könnte ich mich auch mit identifizieren.
Ja, ne? Hat was.
Wird ja wieder kälter jetzt.
Eben.
So.
Also jedenfalls hatte ich... Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Was wollte ich sagen? Die innere Oma.
Ja.
Genau. Ich habe dann halt immer gedacht, was werde ich mir irgendwann mal vorwerfen im schlimmsten Fall? Ich muss ja damit leben, mit meinen Lebensentscheidungen bis zum Ende des Lebens. So. Und werde ich irgendwann sagen, ey, wieso hast du das nicht noch versucht? Und das finde ich ist immer so schwierig. Dieses Ding, wie weit gehe ich? Wird es irgendwann wie beim Glücksspiel? Und ich kann nicht aufhören, wie so eine Art Sucht? Oder muss ich diesen einen Schritt noch gehen, weil ich sonst keinen inneren Frieden damit schließen kann, wenn es denn dann nicht klappen sollte?
Ja, also weil du natürlich nicht weißt, ab wann kommt der Punkt, wo du vielleicht in die Akzeptanz kommst.
Genau.
Einfach zu sagen, so jetzt nehme ich das hin, wie es ist. Ne?
Genau. Und dann muss ich,
verstehe ich, ja,
alles getan haben, um es mir nicht hinterher vorzuwerfen oder zu sagen, ja, schade eigentlich, hättest du ruhig nochmal machen können. So, ne? Weil dieses Thema Grenzen ist auch so schwierig, finde ich, zu wissen, gehe ich jetzt da drüber und das ist wichtig, dass ich diese Grenze überschreite?
Ja.
Oder verrate ich mich selber, wenn ich sie überschreite? So, ne?
Ja.
Und ja, du hattest wahrscheinlich aber einen ganz anderen Druck, weil du kannst ja theoretisch, weiß man alles nicht, aber du könntest auch in 30 Jahren noch ein Kind zeugen.
Ja, darüber haben wir uns ja auch durchaus immer wieder mal unterhalten. Also natürlich wäre das nicht mein Wunsch gewesen.
Nee.
Aber ich habe... Ich überlege gerade, aber nein, ob ich das so sagen kann, aber ich habe keinen Druck gespürt.
Nee.
Also das ist ja einfach das Klischee sozusagen, ne? Die innere Uhr, die bei dir als Frau tickt, bei mir als Mann.
Nee, ne?
Nicht, nö. Ja. Ich könnte Ulrich Wickert-mäßig auch mit über 80 noch nachlegen. So, das, also natürlich sind wir da, also wir reden jetzt nur von der Physiologie, ne? Also rein emotional ist das noch was anderes. Also ich würde niemals irgendwie mein Kind in die Kita bringen wollen und dann gefragt werden, warum das Kind seinen Opa dabei hat oder seinen Urgroßvater. Das ist ja so vielschichtig, das hat ja so viele Ebenen, warum das vielleicht irgendwie nicht so ideal ist, sage ich jetzt mal. Ich meine, auch da jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder so wie er mag. Für mich wäre das nichts gewesen. Aber da kommen wir dann vielleicht auch gleich noch drauf, einfach darüber zu sprechen, dass ich auch irgendwann an dem Punkt war, an dem ich gesagt habe, ich könnte mir auch ein Leben ohne Kinder mit dir vorstellen. Oder das Thema Adoption oder Pflegekind wäre irgendwann nochmal eine Alternative gewesen. Haben wir uns ja auch durchaus mit beschäftigt, auch ein bisschen detaillierter und intensiver. Du ja auch schon.
Ja.
Warst da in Kontakt mit dem Jugendamt, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, und das war schon anders, aber ich habe das bei dir ja gemerkt. Das war ja auch mit einer der Gründe noch ein Fass, das wir aufmachen können, warum ich irgendwann gesagt habe, ich liebe dich und ich möchte deinem Lebenswunsch nicht im Weg stehen. Der war ja so ausgeprägt und so groß. Mhm. Wer bin ich dir da im Weg zu stehen? Wenn ich jetzt gesagt hätte, und ich war ja irgendwann an dem Punkt, ich ertrage das emotional nicht mehr, eben nach der, ich meine, vierten oder fünften Fehlgeburt zu sagen, dann gehe ich lieber und ermögliche es dir, vielleicht mit jemand anderem dann noch ein Kind zu bekommen oder so. Ich meine, jetzt ist es gekommen, wie es gekommen ist und wir freuen uns bei den Ast.
Halleluja.
Genau, aber das hat ja so viele Ebenen.
Und würdest du auch sagen, weil da scheiden sich ja auch die Geister, ne? ist das ein legitimer Grund, sich zu trennen von seinem Partner, seiner Partnerin, wenn der Kinderwunsch einseitig geworden ist oder die, ich sag mal, wie weit geht man?
Ja, von welcher Seite jetzt aus, ist egal.
Ist
oder?
Egal.
Mhm. Ja, natürlich ist das legitim. Also auch ne, wieder da, subjektiv. Ich möchte nicht, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt jetzt. Mhm. Das ist alles aus meinem Bauchgefühl heraus und so, wie ich es machen würde in meinem Leben. Grundsätzlich lebe ich ja nach dem Ansatz zu sagen, erstmal lebt jeder von uns mit sich. Du hast es irgendwann die Tage so schön gesagt, ich weiß nicht, ob es in meinem Podcast war oder so, hast du mal gesagt, naja, du musst es halt mit dir aushalten.
Mhm.
So, erstmal wachst du jeden Morgen mit dir auf. Das heißt, wenn ich mit mir zufrieden und glücklich bin, wenn ich mit mir im Reinen bin, meine Mitte gefunden habe, wenn ich weiß, was ich möchte, was sind meine Werte, was macht mich glücklich, dann sind Beziehungen idealerweise ein Bonus, finde ich, im Leben. Und ich zitiere an der Stelle immer gerne Gerald Hüther.
Mhm.
Du kennst den Satz ja auch, den ich einfach so großartig finde. Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen.
Ja.
Und das bedeutet dann auch, oh, so ein Kalenderabreißspruch, ne? Liebe bedeutet auch loslassen. Aber das macht ihn ja nicht weniger wahr. So, das wäre es in dem Moment gewesen. Und das ist ja auch ein Thema, was wir auch mit meiner schweren Erkrankung ja hatten.
Mhm.
Ich finde, jeder hat das Recht zu sagen, ich kann etwas nicht oder ich möchte etwas nicht. Hier ist meine persönliche Grenze.
Mhm.
Da würde ich niemals jemandem einen Vorwurf daraus machen, egal wie schwer oder kompliziert die Situation auch ist. Das mögen manche Menschen anders bewerten für sich oder eben auch anders fühlen.
Mhm.
Das ist ja dann wahrscheinlich eher der ausschlaggebende Punkt, aber für mich ist das so. Ich finde es völlig legitim zu sagen, das ist mein Leben, das sind meine Gefühle und erstmal muss ich gucken, dass ich glücklich bin. Das ist ja nicht egoistisch, sondern achtsam. Das ist ja was, was viele leider auch dann gerne mal verwechseln. Und wenn es mir nicht gut geht, haben die anderen ja auch nichts davon.
Nee, so, und dann bist du irgendwann verbittert im schlimmsten Fall.
Ja, nur um den Satz einmal kurz zu Ende oder das auszuführen, einfach nur, das sind ja dann auch Dinge, die vielleicht irgendwann in Streits später dann wieder auf den Tisch kommen.
Exakt.
So, also das holt einen ja immer wieder ein irgendwann.
Und das kann dann eine Beziehung auch zerstören.
Genau.
Ich habe letztens eine Folge dazu zu dem Thema gemacht und da habe ich das halt so gesagt, weil ich das eben auch schwierig finde. Ne? Manche sagen ja auch, okay, die Beziehung ist aber das höchste Gut und das ist mein Fundament.
Schwierig.
Für mich wäre das, ich weiß aber nicht, ob das komisch ist vielleicht, weil ich kenne auch solche Paare, wo ich das Gefühl habe, das ist bei denen so und das fühlt sich noch nicht mal irgendwie komisch oder ungesund oder irgendwas an. Ich wäre so abhängig.
Aber das ist dann ja auch, das meine ich ja damit, das ist individuell.
Ja.
Wenn das gut funktioniert bei denen und die sind glücklich damit, ist doch alles super.
Ist das super.
Ist alles fein, wenn für die dieses Modell funktioniert, genauso super ist es aber, wenn für jemand ein anderes Modell funktioniert.
Ja, ja, es ist so interessant, weil wir hatten ja letztens mal eine Paartherapiestunde, jetzt wird es ein bisschen sehr intim, muss ich mal gucken, ob ich das rausschneide.
das ist ja mal ein Teaser.
Ja.
Bin gespannt.
Oder gibt es ein Problem, sich wirklich auf den anderen einzulassen? So, ne? Die Frage, lassen wir uns wirklich hundertprozentig genug auf den anderen ein? Und wenn ich jetzt so sage, naja, ich lasse mir immer ein Hintertürchen offen, in Anführungsstrichen, dass ich auch jederzeit gehen kann, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, ist das dann einfach eine Freiheit? Weil es kann ja, ich habe ja nun mal auch erlebt, dass Menschen sterben, ne? Das mit Mama hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggerissen.
Ja.
Und wenn du jetzt sterben, Entschuldigung, passenderweise an der Stelle, wenn dir jetzt was passieren würde,
ja.
Und ich habe mich so darauf verlassen, dass ich bis zum Lebensende immer mit dir zusammen bin, kann ich das dann verkraften? Weißt du, was ich meine? Und wenn ich aber eher so darauf gucke, ich muss am Ende des Tages mit mir bis zum Lebensende leben. Deswegen muss ich auch vor mir meine Entscheidungen treffen und rechtfertigen. Im Zweifelsfalle auch auf Kosten einer Beziehung. Ist das sich nicht genug einlassen?
Boah, das finde ich super schwierig zu beantworten.
Ja, ne?
Also ich bleib dabei. Ich finde immer am wichtigsten, dass man sich selbst genug ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ist zumindest mein Bauchgefühl.
Mhm.
Und ansonsten kann ja immer was passieren.
Eben.
Also egal, wie lange du mit jemandem zusammen bist, ob dein Partner, deine Partnerin, dein Kind, deine Eltern, enge Freunde, liebe Verwandte, ich weiß nicht, also egal, also eine emotionale Bindung zu jemandem ist immer auch, klingt jetzt doof, aber ihr wisst, wie ich das meine, ist immer auch ein Risiko.
Ja, ja.
Also ich öffne mich immer und mache mich weich und durchlässig,
und
damit es verwundbar, damit es echt ist.
Ja.
So, und damit ist immer irgendwie ein gewisses Risiko in Anführungsstrichen verbunden.
Ja, ja, total.
Also Risiko in Anführungsstrichen, ne? Also dass
halt man eben, verletzt wird, dass man, es genau, wehtut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich könnte jederzeit gehen, das wird mir gar nichts ausmachen.
Nein, davon sprechen wir ja nicht.
Nee, ne? So, ja. Oh, jetzt sind wir mal hier schon philosophisch und schon ein kleines bisschen weg vom Kinderwunsch, aber ich glaube, das ist auch ja einfach ein wichtiges Thema, gerade wenn wir uns Partnerschaft angucken, ne? Wie weit gehen wir den Weg zusammen?
Ja, ist immer eine ganz wichtige Frage.
Und du hast jetzt gerade Gerald Hüther zitiert. Ich zitiere nochmal Carrie Bradshaw immer wieder gerne aus Sex and the City.
Wer ist der Typ?
Wobei, zitieren haut nicht richtig hin, aber sie sagt am Ende der Staffel, also beim Staffelfinale sozusagen, bevor es dann in die Filme geht, sagt sie im Grunde, und die wichtigste Beziehung, die du führst im Leben, die führst du immer noch mit dir selbst. Die wichtigste Beziehung hast du mit dir selbst. Und es ist...
Ja, würde ich sofort zu 100% genauso unterschreiben.
Ja.
Ja.
Genau. Okay, zurück. Adoption, Pflege hast du gerade schon gesagt, könntest du dir vorstellen, das war nämlich auch eine Frage. Und Eizellspende?
Ja.
Oh, herein?
Also, ja.
Kuckuck.
Hello. Ach so, sieht
das aus. Na, ihr schnuckelt. Oh,
wie cool ist das denn? Und schmeckt gut?
Ich hoffe, das war vertretbar.
Ja, ja, klar.
Ja, natürlich.
Na klar. Ich soll mir den Teig einmal angucken.
Ach ja, kannst du nur jetzt schnell dann.
Ob der gut geworden
ja,
ist?
Ja, dann mach das mal einmal schnell.
Schon im Ofen.
Ja, gucke ich nochmal schnell. Ja,
oh. Ich unterhalte die Hörerinnen und Hörerinnen hier aktuell weiter mit Bundesliga-Ergebnissen oder sowas. Ich sehe das schon kommen. Hier hat jemand nachher Bauchschmerzen vom Teignaschen. Und unsere kleine Tochter vielleicht auch.
Mama, Papa, zeichne noch ein bisschen weiter auf, mein Schätzchen.
Ja, natürlich kann da auch ein paar was sprechen. Natürlich kann das machen.
Ja, du kannst, kann da gerne, du kannst da reinsprechen, wenn du möchtest. Kannst mal den Hörern Hallo sagen.
Hallo. Hallo. Jemand drin Hause?
Sag mal.
Jemand drin und zu Hause? Ja. Nee, da ist keiner drin.
Nee, da ist keiner. Sag mal, wenn euch das gefällt, gebt uns ein Like.
Gebt mal ein Like.
Genau, Daumen hoch.
So gut. Nämlich. Und abonniert.
Abonniert. Gebt mal ein Like. Abonniert.
So ist es, verdammte Hacke. Und wenn ihr vielleicht nochmal einen Kommentar schreiben könntet oder eine Bewertung, ne?
Ja, Papa
auch. Und uns viel, ich habe ja das Mikrofon hier, und uns viel Geld überweisen wäre auch toll.
Ja, muss leider so sein, leider.
Ja, man braucht den Zaster, ne?
Mama, bitte.
Dankeschön.
Und
tschüss.
Und jetzt muss ich sagen, Klappe zu, weiter geht's.
Klappe zu, weiter geht's.
Bis später. Danke. Ja.
Bis später.
Bis später. Tschüss, viel Spaß.
Du warst beim Thema Eizellspende.
Und du hast ganz trocken gesagt, ja.
Oh, da muss ich versuchen, mich zurückzuversetzen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich dazu gestanden habe.
Also dein erster Impuls war, nee, auf gar keinen Fall. Dann hätte ich ja mit einer anderen Frau ein Kind.
Genau, daran erinnere ich mich ja, stimmt, genau.
Und dann haben wir aber immer weiter darüber gesprochen, weil für mich wurde das tatsächlich immer realistischer, der Gedanke. Also ich war dem Thema Eizellspende irgendwann näher als der Adoption und der Pflege.
Ja, genau, richtig.
Weil ich so gerne schwanger sein wollte.
Stimmt, ja.
Oh Gott, wenn ich das noch so sage, ich merke das, ich fühle das noch so richtig. Ne?
Du hast deine Schwangerschaft auch sehr, sehr genossen.
Ja, sehr.
Das war trotz aller Umstände, ne? Trotz der Angst der ersten Wochen, dem ersten Trimester und den ersten Untersuchungen und auch Übelkeit und alles, was dabei war, hast du das halt trotzdem einfach hart gefeiert die ganze Zeit. Ja, ich erinnere mich jetzt wieder. Genau, ich glaube, dass das am Anfang auch ja so ein bisschen mein Mindset irgendwie war. Und das fühle ich auch irgendwie noch so ein kleines bisschen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass wir irgendwann quasi mal zusammengesessen und gesagt haben, okay, welche Haarfarbe sollte die denn haben und welche Augen oder solche Sachen, dass wir uns zumindest darüber unterhalten haben, wer denn optisch in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob das jetzt völlig banal ist, das sozusagen, aber wer als Eizellspenderin denn dann überhaupt in Betracht gezogen würde von uns. Da habe ich auch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Gibt es da Auswahlverfahren oder sowas?
Ja, ich habe ja jetzt gerade eine Folge aufgezeichnet. Ich werde aber nochmal mit einer Ärztin auch sprechen, um eine Folge aufzunehmen.
Weiß ich ja nicht, wie ich das finden soll. Aber okay.
Das machst du aber ja fast überall. Das machst du bei Adoption und Pflege
auch.
Ja,
es klingt so ein bisschen wie, ich bestelle mir jetzt im Katalog.
Ich weiß.
Naja, gut, aber
wir haben auch viele echt ein Problem mit und finden das ganz schwierig. Aber
naja, am Ende des Tages, wenn du keine Wahl hast.
Also du kannst auch sagen, dass es dir wurscht ist sozusagen. Ja. Aber wenn dir das eben nicht wurscht ist, kannst du es machen. Du musst dann natürlich gucken, wo du hingehst. Ich sag mal so, wenn du jetzt nach Spanien gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, eine blonde Frau mit blauen Augen.
Naja, klar, da muss ich eher nach Schweden gehen, ja.
So, dann musst du eher nach Skandinavien gehen oder Prag gibt es auch. Oder ich weiß gar nicht, wo man das noch überall machen kann. Ja, da müsste man halt einem einfach gucken, ne? Ja, und ist die Spende offen, dass das Kind irgendwann Kontakt aufnehmen kann, theoretisch und sowas halt, ne?
Ja, genau, okay. Also ich glaube, ich war da am Anfang skeptisch, aber mit der Zeit bin ich da ein bisschen offener, glaube ich, geworden.
Ich glaube auch. Es wurde dann nicht mehr wirklich konkret, weil dann hatte es geklappt bei uns. Und dann hat sich unsere süße Maus hier auf den Weg gemacht, ein Glück. Was war das Härteste für dich am Kinderwunsch? Kannst du das sagen?
Boah, ja, die Fehlgeburten.
Ja?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade schon mal ganz kurz gesagt, irgendwie das Thema hing ja auch wie so ein Damoklesschwert über der Beziehung. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und irgendwie hat sich da so ein bisschen rauskristallisiert, dass das Thema für mich offensichtlich ein bisschen größer war als für dich, weil ich das Gefühl hatte, dass uns das einfach komplett eingeschränkt hat. Das hat unser komplettes Leben irgendwie bestimmt. Wir haben dann keine Urlaube mehr gebucht oder so, sondern es gab immer den Hintergedanken, nee, da dürfen wir nicht hinfliegen, Zika-Virus. Nee, da können wir nicht. Und wenn ich dann schwanger bin, wie ist es mit Reisekosten, Rückerstattung? Was macht da die Versicherung? Worauf müssen wir alles achten.
Ja, ätzend.
Und da hatte ich schon keinen Bock mehr.
Ja, ja.
Das sage ich einfach ganz, ganz ehrlich. Und da waren ja viele, viele Themen. Ich hatte den Traum nach Neuseeland. Ich meine, gut, wer hatte in der Zeit den Traum, nicht mit dem Camper durch Neuseeland zu fahren? Muss man auch ganz ehrlich sein. Das war jetzt nicht gerade innovativ. Aber ich hatte ja so eine Phase, in der das richtig mein Herz berührt hat.
Ja.
So, wo ich ganz viel mich mit Neuseeland beschäftigt habe und diesen Riesendrang hatte.
Ja.
Und diese ganzen Dinge, und ich bin ja, du kennst mich ja einfach wahnsinnig gut, ich bin ein Affektmensch. Wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann muss ich das jetzt oder zeitnah machen, sonst ist es irgendwie weg, weil es dann immer hieß, naja, das können wir auch immer noch oder das können wir auch noch mit Kind und so. Und ich habe immer gedacht, na, das war für mich in dem Moment einfach kein Trost. So. Das klingt hart jetzt, aber...
Nein,
das
ist ja ein komplett anderes Reisen so, mit Kind.
Ja, genau, gut, aber das ist natürlich jetzt eine Facette von vielen, die das Thema berührt hat. Ja,
weil es war ein großes Thema.
Es war ein großes Thema und es war auch für mich, kam auch später in Streits ja immer mal nochmal wieder zwischen uns beiden auf, weil das war mein großer Herzens- oder Lebenswunsch in dem Moment. Und den habe ich quasi deinem Wunsch, nein, unserem Wunsch untergeordnet.
Ja.
Wir sind da ja dann aber mit der Zeit, mit den Jahren einfach dann vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist ein Ungleichgewicht entstanden, weil ich ja dann irgendwann gesagt habe, habe ich ja eben auch schon kurz angerissen, ich hätte mich auch mit einem Leben ohne Kinder arrangieren können oder auf eine andere Art und Weise. Und deswegen war das auf jeden Fall für mich hart, da haben viele Dinge eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, die Fehlgeburten, das war einfach das, wo ich irgendwann, also so die ersten ein, zwei habe ich irgendwie noch ganz gut verpackt. Und danach einfach, also ich kann mich natürlich null in dich und in euch Frauen hineinversetzen, was das mit euch emotional macht, was das körperlich mit dir gemacht hat. Für mich war es aber auch schwer, das zu ertragen, einfach daneben zu stehen und nichts tun zu können. Also einfach jedes Mal zu sehen, wie du da, wir können ja ganz offen sprechen, zu den Ausschabungen gekarrt wurdest, sage ich jetzt einfach mal ganz krass, oder mit den Blutungen, dich jedes Mal leiden zu sehen, das, was mit deinem Körper passiert ist, was hormonell passiert ist, was das emotional mit dir gemacht hat, das war für mich genauso schwer zu ertragen wie der eigene Verlust sozusagen der Kinder. Und ich glaube, das war schon das, was mich am meisten belastet hat. So, ja, genau. Ja.
Oh, ist krass, auch das so zu hören, wenn du das so jetzt nochmal sagst.
Was davon genau?
Alles. Also, dass dich der Verlust auch einfach so geschmerzt hat und das mich so zu sehen und nichts machen zu können, das kann ich so nachfühlen, weil ich finde es immer leichter, das habe ich dir auch schon mal gesagt, diejenige zu sein, die dann in den OP geschoben wird, als diejenige zu sein, die daneben steht und zu warten. Und der, siehst du, da kann ich schon anfangen zu heulen, weil ich das so schrecklich finde, die Vorstellung, dass du irgendwo hingebracht wirst und ich muss dann stundenlang warten, bis endlich dieser scheiß verkackte Anruf kommt, er ist über den Berg und er hat es geschafft oder was auch immer. Und jetzt das denke ich jetzt vor allem an die Schilddrüsen-OP, die so lange gedauert hat bei mir, ne? Und da länger als eigentlich geplant. Die Ausschabungen gehen ja immer super schnell. Da bist du ja dann relativ schnell informiert worden wieder.
Ja, aber das hatte irgendwie ein anderes Gewicht. Das war auf einer anderen Ebene irgendwie. Also bei der Krebserkrankung war es ja so, da habe ich ja mir eher Sorgen gemacht, weil ich ja nicht wusste, wie geht's weiter, wie gefährlich, wie lebensgefährlich ist das im Zweifelsfall dann mit der OP. Wir haben ja aber das Glück gehabt, dass unsere beiden Familien da die ganze Zeit da waren. Ich konnte ja durchgehend WhatsApp schreiben oder telefonieren, mich irgendwie auch ein Stück weit ablenken. Und ich habe einfach die ganze Zeit mantraartig mir vorgebetet, dass alles gut wird.
Ja.
So, und das hat ja dann am Ende des Tages auch funktioniert. Also, das bei der Krebserkrankung, da habe ich mir, du warst ja von vornherein so und hast gesagt, okay, ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Also die Schilddrüse muss jetzt raus, der Körper sagt mir irgendwas damit, da hören wir jetzt mal hin, dann machen wir und dann gucken wir einfach mal, das wird schon alles werden. Und ich habe so gedacht, what? Also das war schon krass und großen Respekt, wie du damit umgegangen bist. Im Kinderwunsch war das halt was anderes. Da war bei dir so viel Wunsch und Emotion und Liebe und einfach so viel von so viel Sehnsucht, genau. Ja. War so viel einfach anders von dir, mehr drin, von deiner Seele, dass das halt viel schwerer zu ertragen war als, als so eine OP irgendwie. Okay. Weil ich wusste, du bist mit dir safe.
Ja.
So, jetzt, wenn ich das nicht ertrage, ist das mein Problem sozusagen. Dann kümmere ich, ist so ähnlich wie bei Eifersucht oder solchen Sachen. Da muss ich mich um mich kümmern dann. Aber jetzt im Kinderwunsch habe ich mir halt eben auch Sorgen um dich gemacht. Also richtig, nein, habe ich ja vorher auch, aber da ging es ja mehr jetzt um das. Also das hat dich ja zerrissen.
Ja.
Ganz oft immer und immer wieder. Und das war also Achterbahn beschreibt ja nicht ansatzweise das, was da passiert ist, irgendwie körperlich und emotional.
Boah, so, was haben wir da echt geschafft auch, ne? Was haben wir da überstanden irgendwie?
Also ja, ich meine, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Also wenn man ein Bild nehmen würde, würde man vielleicht sagen, ja, wir haben da eine ordentliche Tracht Prügel vom Universum kassiert irgendwie. Du hast überall noch die blauen Flecken und die Narben und überall kleben Pflaster. Und irgendwann muss man dann jetzt dann gucken, dass man auch mal ein bisschen Self-Care dann irgendwann betreibt und ein paar sich Streicheleinheiten wieder verteilt und einfach, also weißt du, die Narben und die Wunden sind ja da, die gehören auch zu uns dazu. Und ja, ich finde das immer so kitschig, wenn Leute das sagen, aber es stimmt ja einfach.
Ja, ist so.
Dass man dann jetzt auch einfach mal da ein bisschen die Narben pflegt, dann irgendwann in Zukunft.
Hat für dich durch die Geburt unserer Tochter, wurde da was geheilt bei dir?
Vielleicht so ein bisschen das, was ich gerade gemacht habe. Also es war so ein Durchatmen. Eher. Also geheilt weiß ich nicht, weil ich sehe zwischen unseren Sternenkindern und Luna jetzt keine direkte emotionale Verbindung im Sinne von, sie gleicht das jetzt alles aus.
Ach so, nee, so, ne, das wäre auch eine schwere Last irgendwie.
Genau,
ne?
Das wäre auch eine schwere Last. Oder bügelt jetzt die Narben glatt oder sonst irgendwas, weil das sind meine Narben, mit denen hat sie nichts zu tun.
Das finde ich total schön und wichtig, dass du das so sagst. Nee, dann habe ich das auch falsch formuliert. Würdest du sagen, das hat sich gelohnt?
Oh, das ist auch eine schwierige Formulierung. Ich weiß, ist halt schwer zu beschreiben. Ich weiß, was du sagen willst, aber das ist für mich einfach, ich beschreibe das nicht anders als unseren Weg. Natürlich ist das irgendwie auch Verlust, aber es ist auch Gewinn. Also diese Kinder sind unsere Kinder, auch wenn sie Sternenkinder sind, die sind nicht weg, die gehören auch den Rest unseres Lebens zu uns, genauso wie Luna.
Ja.
Und insofern sind das Wegpunkte für mich sozusagen. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie das, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, gegeneinander aufwiegen oder das jetzt irgendwie, das mir eine Erleichterung gegeben hätte oder so.
Finde ich auch schön, dass du das so.
Das kann ich für sich einfach als ganz, ganz groß und toll und als meine große Liebe auch.
Du sagst so kluge, schöne Worte die ganze Zeit, also wirklich.
Ich lerne ja von der Besten.
Ja.
Jeden Tag.
Jetzt wird es schmalzig, ne?
Ich höre da einen Podcast, der heißt Sehnsucht Mama, da kann man viel mitnehmen.
weil ich habe letztens bei Instagram so eine Frage gesehen, ist schon eine Weile her. Wenn du gewusst hättest, wie lang und schwierig und steinig der Weg wird, hättest du ihn angetreten oder lieber nicht?
Und ja, immer, weil, also auch das wieder subjektiv, aber immer, 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 ohne irgendeinen Zweifel, weil der Weg immer dazugehört. Also auch da wieder Kalenderabreißspruch, der Weg ist das Ziel und so. Naja, aber es ist ja ein Prozess und das wird uns ja wahrscheinlich alle den Rest unseres Lebens begleiten, egal in welchen Lebensbereichen. Wahrscheinlich werden wir auf dem Sterbebett noch irgendwelche Erleuchtungen haben oder so. Also ich glaube, dass das nie aufhört und alles, was in deinem Leben passiert ist, was in unserem Leben passiert ist oder in eurem Leben von jedem Einzelnen von uns, hat ja genau hierhin geführt.
Ja.
Also die Frage ist ja immer, bin ich jetzt glücklich? Bin ich jetzt in diesem Moment gerade glücklich? Grüße an Eckhart Tolle. Also dieses, der wichtigste Moment ist jetzt. Und wenn ich sagen kann, dass ich jetzt glücklich bin, dann hat alles davor ja dazugehört. So sehe ich das zumindest. Und wenn ich dann sage, wenn ich nur irgendwo mal anders abgebogen wäre, wäre es halt anders gekommen. Vielleicht wäre ich dann auch glücklich, aber ist ja Spekulation, ist ja völlig wurscht.
Naja.
Deswegen, egal wie hart der Weg war, ist jetzt zum Beispiel auch das ein Thema mit meinen chronischen Erkrankungen oder so. Klar könnte ich hier die ganze Zeit verzweifelt, wütend mit einer grauen Wolke über dem Kopf sitzen und in Depressionen verfallen und mich fragen, werde ich jemals wieder gesund? Bin ich in 3-4 Jahren noch da? Oder wie entwickelt sich die Forschung? Wie entwickelt sich die Medizin? Aber was habe ich denn davon? Also ich sage dann auch immer, ich nehme die ganz schwer Betroffenen davon natürlich aus, die irgendwie den ganzen Tag im dunklen Zimmer liegen und nicht mal mehr reden können, nicht mal mehr essen und trinken können. Das ist eine andere Geschichte. aber ich habe die Energie noch größtenteils zumindest irgendwie mal einen Podcast zu machen zum Beispiel. Auch wenn ich mein Leben aus dem Liegen heraus bestreite, dann überlege ich mir, was kann ich denn aus dem Liegen alles machen?
Ja.
So, und wenn ich dann doch irgendwann mal diesen Weg antreten muss, eher als ich das vielleicht mir wünschen würde, dann habe ich die Zeit vorher doch lieber optimistisch und hoffnungsvoll verbracht, als verbittert und depressiv.
Absolut.
Absolut. Und pessimistisch.
So, ich glaube, es ist eine Typfrage, ob man das kann.
Ja, das klingt jetzt auch so leicht dahergesagt. Mhm. Mir ist völlig klar, dass das natürlich auch sehr viel vielschichtiger ist und dass da sehr viel mehr dranhängt. Da hat auch das Umfeld natürlich viel, viel mit zu tun.
Die Kindheit,
ob ich getragen wäre, die Kindheit,
Prägung.
Traumata sowieso, das ist richtig.
Ja.
Klar, deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, das ist alles subjektiv.
Ja, ja, absolut.
Aber das ist das so, wie ich das empfinde.
Ja. Vielleicht auch nochmal als kleines Bild für euch im Kopf als Setting, weil ihr euch vielleicht fragt, oh, jetzt macht ihr einen Podcast zusammen und es geht ihm eigentlich so schlecht. Wir gucken immer, wie weit wir kommen, ob wir zwischendurch unterbrechen müssen oder wie es geht. Und Pascal liegt oder ja.
Ja, ich habe mich jetzt so am Kopfteil des Bettes ein bisschen angelehnt.
Genau, also es ist im Bett sozusagen. Es bleibt hier sehr intim. Ja,
falls ihr es rascheln hören solltet, entgegen eurer Vermutung sind es keine Brownies-Packung oder sowas und es ist meine Bettdecke.
Bettdecke, genau. Hattest du eine Grenze, zeitlich oder ethisch?
Ja, die hatte ich ja schon erreicht. Eigentlich mehr oder weniger kurz bevor Luna dann kam.
Mhm.
Das war ja genau der Punkt, von dem ich eben sprach, dass ich eigentlich schon kurz davor war zu sagen, ich ertrage das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich lasse dich gehen und du erhältst dir damit die Chance aufs Mutterwerden. Und ich meine, man weiß es nicht. Ich hätte in der nächsten Beziehung oder wie auch immer, dann hätte ich ja in die gleiche Situation rutschen können. Jetzt wieder ein paar Fehlgeburten, weil der Kinderwunsch war ja bei mir dann schon auch da. Mm. Mit der Zeit ist er ja jetzt auch immer noch. Das können wir auch mal kurz öffentlich machen. Ich würde ja gerne noch.
Ist aber, auch eine Frage.
Ja, aber okay, dann später vielleicht dazu mehr, es sei denn, du sagst, wir können die vorziehen.
Wir reden gleich weiter über das Thema zweiter Kinderwunsch, über Sex, XY, Romantik, Spermiogramm und vieles, vieles mehr. Aber vorher darf ich Werbung machen und ich sage das wirklich so, weil es absolute Herzenswerbung ist. Denn diese Folge wird gesponsert von unserer absoluten Lieblingsfotografin Vanessa Molak. Sie ist in Bordesholm und es lohnt sich auch wirklich anzureisen, um sich von ihr fotografieren zu lassen. Ich kenne niemanden, der so fotoverrückt ist wie ich, außer Vanessa. Und das sieht man auf den Bildern. Sie liebt, was sie da tut und sie sieht einen auf den Bildern. Also selbst wenn ihr vielleicht manchmal schüchtern seid oder denkt, oh, ich bin nicht fotogen oder ich mag mich oft nicht auf Bildern, auf ihren Bildern werdet ihr euch wirklich mögen und man kann wirklich süchtig werden. Für mich sind das absolute Lebenslieblingsbilder, die da entstanden sind. Wir haben uns seit dem Babybauch-Shooting begleiten lassen von Vanessa und haben immer, ich könnte quasi wöchentlich ein Fotoshooting buchen bei ihr. Das Gute ist, mit dem Code LENA10 spart ihr 10% bis Ende des Jahres noch auf ein Shooting, was ihr bucht. Also ihr könnt es dann auch für nächstes Jahr buchen, aber ihr müsst es noch in diesem Jahr buchen. Die Konditionen schreibe ich euch am besten in die Shownotes. Den Link von Vanessas Instagram-Seite und Homepage packe ich natürlich auch in die Shownotes. Und ich kann es einfach nur von Herzen empfehlen, weil man das einfach sieht. Sie ist mit so einer liebevollen, zugewandten, ruhigen Art da. Also ob es jetzt Hochzeitsbegleitung ist oder Familienshootings oder Alltagsreportagen, wie sie einen begleitet, ist unglaublich charmant und so unaufgeregt und sie nimmt einem wirklich irgendwie so die Anspannung und den Druck, falls man sowas verspürt. Ach, ich lieb's. Es ist einfach wirklich wunderschön und die Bilder sprechen für sich. Guckt sie euch gerne an, bucht ein Shooting, gönnt euch das, weil das ist wirklich was, wovon ihr irgendwie euer Leben lang was habt. Das sind so richtige Schätze, Fotoschätze. Viel Spaß beim Shooting und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Aber nein, an dem Punkt war ich ja schon. Das war die Grenze für mich und die Grenze auch beim Thema künstliche Befruchtung und so, dass ich ja auch gesagt habe, es kommt dann auf die Art der künstlichen Befruchtung an, weil ich es zum Beispiel nicht gut gefunden hätte und da ja immer diesen Satz gebracht habe, ich möchte kein Leben auf die Welt zwingen, weil ich es unfassbar schlimm gefunden hätte, ein Spermium zu nehmen, eine Eizelle und quasi die Eizelle zu zwingen, dieses Spermium aufzunehmen.
Ein ICSI.
Genau, das wäre für mich inakzeptabel, klingt jetzt so harsch, so Fräulein Rottenmeier-mäßig, so ist es gar nicht gemeint. Also
da ist deine
das wäre für mich
Grenze
nicht tragbar gewesen, emotional.
Ja, ja. Genau, deswegen haben wir ja auch dann einmal haben wir tatsächlich auch eine IVF gemacht. Ne? Das war ja auch so ein bisschen zu diagnostischen Zwecken, irgendwie um zu gucken, wie sich die Eizellen so entwickeln, genau, und so weiter. Ja. Aber eine ICSI wäre bei dir die Grenze gewesen. Das kann ich auch total nachvollziehen. Damit möchten wir natürlich jetzt niemanden auf den Schlips treten, weil für manche ist ICSI die einzige Lösung, ne? Wenn das Spermium nicht gut ist oder so.
Ja, ich auch da wieder, ne, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole. Es ist subjektiv.
Total.
Es ist mein, du hast mich ja auch nach meinem, genau, nach meiner Emotion gefragt.
Aber das habe ich vorhin gar nicht gesagt, von wegen ein Kind auf die Welt zwingen, weil mein Learning oder meine Gedanken dazu sind, man kann eh kein Kind auf die Welt zwingen. Weil selbst wenn du die Spermazelle in die Eizelle mit einer Pipette reinpiekst, ob sich dann die Zellteilung klappt, ob die Einnistung klappt, ob das Herz wirklich schlägt, ob das Kind wirklich lebt, ab da haben wir das nicht mehr in der Hand.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind Prozesse, die die Natur bestimmt, das ist schon klar, aber trotzdem habe ich ja vorher schon die Wahl, ob ich das rabiat in Anführungsstrichen machen möchte oder ob ich so viel Urvertrauen spüre selbst, dass ich es dann eben der Natur schon ab da überlasse. Aber das ist, wie gesagt, eine komplett individuelle Entscheidung.
Total. Und ich will dir auch überhaupt gar nicht deine Grenze absprechen. Das ist einfach die Grenze. Und das kann ich.
Habe ich auch nicht so empfunden. Nee, okay. Ich hatte eher Sorge, dass ich jemand anderem vielleicht damit seine Grenzen abspreche. Aber das ist, wie gesagt,
es ist super völlig individuell. Ja, absolut. Total. Du hast es gerade schon angekündigt. Ist für dich der Kinderwunsch abgeschlossen?
Nö. Jetzt habe ich Blut geleckt. Nein, ich finde einfach, also ich meine, man muss das ja auch mal vielleicht kurz dazu sagen, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, als wir zusammengekommen sind und auch eigentlich bis kurz vor unserer Hochzeit hatten wir beide keinen Kinderwunsch. Ja. Also eigentlich war das kein Thema.
Genau.
Und irgendwann hat sich das halt so aufgebaut. Für mich gab es halt eben die Grenze emotional bei dem Weg, aber das heißt ja nicht grundsätzlich, dass ich nicht gerne Kinder hätte. So, es muss jetzt keine Fußballmannschaft sein. Aber meine Idealvorstellung oder mein Gefühl waren immer zwei. Das hätte ich immer wunderbar gefunden und finde ich auch immer noch wunderbar. Mir ist völlig klar, dass das nicht passieren wird. Aber deswegen kann ich ja trotzdem sagen, dass ich es möchte.
Natürlich.
Oder mir wünschen würde, sozusagen. Natürlich,
ja klar. Du weißt ja nie, wie das Leben spielt. Ne? Also zum einen.
Nee, aber das kann ich ja auch nicht grundsätzlich, das kann ich ja nicht immer als Grundlage für meine Überlegungen und Wünsche nehmen. So, was hätte, wäre, wenn oder könnte vielleicht noch. Also das ist eh alles im Konjunktiv.
Ja, also ich habe irgendwie keinen Kinderwunsch mehr.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja jetzt nicht mich hier alleine jetzt so mit dem, du musst ja dann noch aufklären, ob du noch möchtest.
Ja, also ich denke immer so in unserer Lebenssituation, ich würde das gar nicht hinkriegen.
Ja, das geht jetzt nur, erstmal ging ja nur um die emotionale Ebene.
Ja, ich habe das tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das was Hormonelles ist oder ob es einfach, ob sich das jetzt einfach erfüllt hat.
Ja.
Weil auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, ich könnte das ja überhaupt nicht mehr so zelebrieren.
Warum nicht?
Ja, ich habe doch nur auf der Couch rumgehangen die meiste Zeit und habe da einfach immer nur meinen Bauch gestreckt.
Ja, jetzt alles klar. Nur mit kleinem Kind. Ich weiß wieder nur auf der emotionalen Ebene.
Ach so, okay. Nee.
Nein, alles klar. Nee. Nein, dass das rein logistisch undenkbar ist momentan, woran ich ja auch in Anführungsstrichen Mitschuld trage, das steht ja außer Frage. Ich habe es in Anführungsstriche gesetzt, mir fiel jetzt kein besseres Wort irgendwie.
Nee, aber irgendwie ist da auch der Wunsch einfach nicht da. Ja. Was jetzt nicht heißt, ja, ich habe jetzt keinen Wunsch mehr, tschüss, dann bleibt immer du alleine, du hast irgendwie 6 Jahre mit mir da das durchgehalten und ich sage, ja, ist mir doch egal, ob du jetzt noch einen Kindermann hast.
Ja, du, ich führe da kein Konto. Keine Sorge. Also.
Ja. Ich weiß
aber
ja
falls ich mal an den Punkt nochmal kommen sollte, könnt ihr euch bewerben.
Genau, weil ich weiß gar nicht, ob ich nicht schon in den Wechseljahren bin, eventuell.
Ja, stimmt. Ja.
Weil, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist, aber mir ist das ja eigentlich immer wurscht. Ich habe keinen Zyklus.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie offen du reden möchtest, aber ich hätte es auch mal sonst kurz eingeworfen.
Ja, also ich habe...
Seit die Kleine
da ist, habe ich nie wieder meine Tage gehabt, genau. Also das heißt, ich weiß es nicht, was gerade los ist. Und es ist nicht, weil ich schwanger bin, um Himmels Willen, um das nochmal klarzustellen.
Du hast doch ganz gut Hitzewallungen, ne?
Ja.
Es ist ein bisschen abgedroschen jetzt.
Ja, nee, aber es ist schon irgendwie, ist da was los, auf jeden Fall. Gut, ich bin 45, das ist jetzt auch nicht überraschend eigentlich, ne?
Nee, nicht wirklich.
Aber, genau, also das Thema will ich jetzt nicht bei dir abkühlen. Wir können uns da gerne nochmal weiter drüber unterhalten, weil ich deinen Wunsch ernst nehmen möchte.
Es ist alles in Ordnung.
Gut.
Es ist wirklich alles in Ordnung.
Warum war dir ein leibliches Kind wichtig?
Boah, war mir ein leibliches Kind überhaupt wichtig?
Weiß ich nicht.
Ja, weil die Frage ja so gestellt ist, theoretisch.
War dir ein leibliches Kind wichtig?
Nein.
Mhm. Warum nicht?
Also nicht ausschließlich. Also natürlich wäre das so gesehen, boah, da spielt ja ganz viel zusammen. Also ich glaube, einmal kommt da die Natur und die Evolution, die ja auch gerade mir als Mann auch hormonell einen gewissen Weg vorgibt, auch bis zu einem gewissen Alter kann ich mich da ja als Kerl auf den Kopf stellen. Gerade Mitte 20, wir haben das ja schon mal gehabt, irgendwie, wenn du so als Testosterontanker durch die Weltgeschichte läufst, ist da nicht viel mit Ratio. Mhm. Also da entscheidet der Kopf nicht immer so wahnsinnig viel. Und ich glaube, dass das beim Kinderwunsch in jungen Jahren auch schon durchaus eine Rolle spielt und natürlich auch bei Männern immer auch ein bisschen was mit Standing, mit Performance, mit Konkurrenz und Potenz. Genau, da kommt ja so viel zusammen. Irgendwie zu tun hat. Und ich glaube, das war bei mir da schon, ich meine, wir haben mit dem Kinderwunsch angefangen, mit Mitte 30, da war das, glaube ich, bei mir schon nicht mehr so groß so. Mhm. Also natürlich hätte ich total kitschig, sage ich mal, oder romantisch betrachtet, hätte ich einfach wahnsinnig gerne gewusst, wie sieht denn ein Kind aus uns beiden aus?
Mhm, ja.
So, und dann kommt natürlich so dabei, die eigene Genetik weiterzugeben und irgendwie zu wissen, das ist mein Fleisch und Blut.
Mhm.
So. Zu dem Zeitpunkt auch nicht zu wissen, was für eine emotionale Bindung ist das? Gibt es da einen Unterschied, ob es ein leibliches Kind ist oder nicht?
Mhm.
Aber am Ende des Tages habe ich jetzt eben auch schon gesagt, dass ich ja auch mich durchaus für eine Adoption hätte öffnen können oder für ein Pflegekind zum Beispiel oder so.
Mhm.
Und ich ja auch grundsätzlich einfach gerne mit Kindern zusammen bin und gerne für Kinder da bin, gerne mit Kindern spiele, Kinder schon immer toll fand, dann eine sehr besondere Bindung zu haben. Und ich habe ja sogar mal überlegt, es gibt ja in Krankenhäusern, gibt es doch diese, ich habe den Fachbegriff vergessen,
ja,
wo das wird ja ganz oft vor allem mit Seniorinnen und Senioren gemacht, die dann auf die Säuglingsstation gehen oder so, wo dann die Säuglinge von den Eltern weg müssen oder sowas, die dann einfach den Kindern körperliche Nähe und Zuneigung geben.
Wie quasi das Bonding. Also
ja,
Bonding
genau, richtig. Da gibt es, ich habe das.
Kuschelpaten
ja,
oder so?
Ja, genau, richtig, so heißt das. Und da habe ich ja ein paar Mal überlegt, vor allem nachdem ich das dann auch mit unserer Kleinen ja wirklich gespürt habe, habe ich das trotzdem einfach so gedacht, das könnte ich mir für mich auch vorstellen, auch mit fremden Kindern. Einfach, weil ich finde, dass diese Wesen so schützenswert und so, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was da emotional in mir passiert, auch hormonell. Also ich habe ja eh den Ruf, eine halbe Frau zu sein. Aber
fast ein Milcheinschuss, ne?
Ja, tatsächlich. Wobei unsere Kleine hat es ja nach der Geburt versucht. Da haben wir es ja beweisen können, dass es nicht geklappt hat. Aber ich glaube, es hätte kein leibliches Kind sein müssen. Wenn wir uns darauf geeinigt hätten, ja, wir wollen ein Kind und es funktioniert wirklich nicht, dann wäre ich auch für andere Dinge offen gewesen.
Mhm.
So wie es jetzt ist, ist es natürlich irgendwie am schönsten in Anführungsstrichen.
Aber wenn es anders gekommen wäre, wäre das das Schönste.
Wäre das das Schönste gewesen. Genau, das wollte ich sagen. Ja,
entschuldige, dass ich hier so gegrätscht bin.
Das macht nichts, wir sind halt ein Paar, du beendest meine Sätze, das ist doch...
Wurk. Was war für dich der schwerste Schritt oder gab es einen schwierigsten Schritt?
Nee, ich glaube nicht.
Haben dich Sprüche, Kommentare auch so verletzt, wie sie mich verletzt haben?
Nee. Ich habe einfach von Anfang an, habe ich immer gedacht, haltet doch einfach die Klappe. Haltet euch doch da raus.
Ja.
Do your own business. Also,
auch nicht sowas wie, vielleicht soll es bei euch beiden nicht sein und so?
Nö, das hat mich überhaupt nicht tangiert, gar nicht.
Ehrlich,
also weil ich, das ist genauso wie jetzt mit den Erziehungssprüchen. Wenn Leute irgendwie kommen und sagen, ach ja, die tanzt euch aber bald auf der Nase rum, wenn ihr das so wisst, interessiert mich überhaupt nicht. Krass. Gar nicht.
Warum einfach, ist das denn dann für uns Frauen so schwierig?
Ich weiß nicht, ob das ein Geschlechterthema ist. Keine Ahnung, ob das jetzt damit zusammenhängt, ob du Frau oder Mann bist. Für mich ist es einfach so, dass ich immer gedacht habe, hey, das ist mein Leben, das ist unser Leben, das ist unsere Entscheidung. Für mich war ja sowieso von Anfang an immer wir beide gegen den Rest der Welt. Mhm. Das ist für mich ja so ein Verständnis von Beziehung, als Team zusammen zu arbeiten. Und egal, welche Entscheidungen wir beide treffen oder ihr als Paar da draußen, da hat euch niemand reinzureden.
Mhm.
Also wenn ihr um Hilfe bittet oder Ratschläge oder Tipps oder sowas, finde ich das völlig legitim. Aber das Ungefragte ist nicht nur frech, sondern ich finde auch einfach egal.
Ja, also, krass. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen.
Das ist halt was. Ich versuche nochmal da in mich reinzuspüren und reinzufühlen. Irgendwie vielleicht sage ich da nachher nochmal was zu oder so. Aber das war mir immer tatsächlich total egal. Weil ich habe ja, weißt du, für mich war immer wichtig, dass ich ein Gefühl zu der Sache habe.
Mhm.
Und wenn ich das habe, das ist wie mit allem, was du im Leben machst, ob im Job oder sonst irgendwo. Wenn du ein gutes Gefühl dazu hast, dann muss es weder perfekt sein, noch irgendjemand anderem gefallen.
Mhm.
Und so habe ich das halt immer
Ja, das ist total beeindruckend. Also ich überlege gerade, vielleicht liegt es daran, dass es bei vielleicht den Frauen näher geht, weil es in deren Körper stattfindet, also ja. In unserem Körper stattfindet und da immer so viel Schuld und Scham dabei ist, wenn es nicht klappt. So dieses Versagensding,
halt,
weißt du?
Es hat halt indirekt dann was mit deinem Frausein
irgendwie schon
zu tun.
Und irgendwie wird einem da immer gesagt, naja, so wie du es machst, machst du es halt nicht richtig, deswegen klappt es nicht. Also du bist schuld.
Es ist halt aber auch immer einfach, das von außen zu sagen. Ne? Ja, oder hinterher falsch. Ist man halt immer schlauer bei gewissen Dingen. Und es hätte ja auch, du weißt ja nicht, wie es anders gelaufen wäre. Wenn du irgendwas anders gemacht hättest, das wissen wir ja alles nicht.
Nee, und sich einfach nur zu entspannen ist halt nicht die Lösung.
Absolut sinnlos.
So, ne?
Also das ist genauso wie Psychosomatik bei chronischen Erkrankungen oder so. Ja, natürlich spielt das alles eine Rolle.
Ja.
Also was das mit dem Körper macht. Alles in unserem Körper ist
zu
psychosomatisch.
Zu viel Cortisol ist nicht schön, ist schon klar.
Deswegen gibt es sowas wie Nervositätsdurchfall. Oder du fängst an zu weinen, wenn dich emotional etwas berührt. Das ist Psychosomatik. Also das spielt natürlich eine große Rolle, aber man darf da halt Ursache und Wirkung nicht vertauschen.
Nee, und man darf es halt auch nicht nur darauf verlagern, so, ne?
Ja, ja, genau.
Das ist irgendwie so anstrengend, ja. Ja, von wegen, da geht es dann den Frauen irgendwie auch also ans Schuld- und Schamgefühl und an die Ehre und an Verlust und so weiter, Versagensängste und so weiter. Kommen wir mal zum Spermiogramm. Es gibt einige Männer, die sich damit schwer tun, ein Spermiogramm machen zu lassen. Du hattest das überhaupt nicht.
Nee.
Warum hattest du das überhaupt nicht? Und was könntest du den Männern vielleicht mit auf den Weg geben oder den Frauen, was die ihren Männern sagen könnten? Weil, weißt du, die Frau wird immer auf links gedreht.
Ja, dann kannst du noch ein bisschen weiterreden. Ich muss überlegen, weil das wird eine vielschichtige Antwort.
Wir reden noch weiter. Und das ist halt einfach so schnell gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Ich will das nicht schmälern, dann können wir gleich nochmal drüber reden, wie das ist für einen Mann, zu performen auf Knopfdruck und so weiter.
Nee, das nimmt mir nicht alles vorweg.
Nee, genau, das machen wir gleich. Aber im Grunde ist es, die meisten Frauen müssen manchmal in Narkose gelegt werden für eine Diagnose und so weiter und so fort und müssen irgendwie sich Gebärmutterschleimhaut nehmen lassen und ich weiß nicht was alles. Also das ist sehr, sehr aufwendig und ein Mann muss einmal abspritzen, sage ich jetzt einfach mal ganz plump.
Ja.
Das ist relativ schnell gemacht und wenn man ein erweitertes Spermiogramm macht, hat man alles. Die Zahl der Spermien, die Geschwindigkeit, in welche Richtung sie schwimmen und die DNA. Also es ist immer schön, das schnell zu machen und früh zu machen und wenn da alles tippitoppi ist, dann kann man sich die Frau angucken. So. Aber das ist einfach einen schnellen Haken hinter. Ja.
Boah, ja, das ist super kompliziert. Ich will auf gar keinen Fall jetzt jemandem auf den Schlips treten, weil das, ich habe es ja gerade gesagt, super vielschichtig ist und man natürlich sich genau angucken muss, warum hat denn jemand ein Problem damit, aus welchen Gründen. Geht es eben um das Performen? Ist es der Ort, wo das stattfindet? Hat jemand Versagensängste, dass vielleicht die Spermien nicht gut sind? Wie viel Einfluss hat das auf den Kinderwunsch und so weiter und so fort?
Mhm.
Ganz simpel gesagt, erstmal vorweg, ist es ja auch eine Typfrage. Also wie gehe ich als Mann durch die Weltgeschichte? Wie sehe ich mich als Mann? Wie sehe ich meine Rolle als Mann in dieser Gesellschaft irgendwie? Da könnten wir über alte weiße Männer und das Patriarchat sprechen. Wir könnten über Männer sprechen, die das so ein bisschen aufgebrochen haben. Am Ende des Tages gibt es ja auch vom Typ Mann her auch die, die unter den Wehen zur Frau gehen und sagen, boah, ja, komm, stell dich nicht so an, ich bin auch müde. Genau. So, die gibt es halt auch, aber es gibt natürlich auch sensible Männer, es gibt hochsensible Männer, es gibt Männer mit erektiler Dysfunktion. Da muss man sich einfach genau angucken, woran das denn eigentlich liegt, warum hat er, also das wäre, glaube ich, die wichtigste Frage, wenn ein Mann sich so dagegen wehrt und ich will das nicht pauschalisieren, aber dann sollte man vielleicht einfach erstmal gucken, wie findet man heraus in einem Gespräch, wovor hat er denn Angst eigentlich, weil an und für sich ist ja Masturbation oder ein Orgasmus per se jetzt nichts Unangenehmes. So.
Ich glaube auch.
Und das Unangenehme sind ja die Umstände. Und ich würde einfach versuchen wollen, in solchen Situationen den Männern den Druck zu nehmen, weil es hängt ja nicht vom Mann allein ab. Also ich arbeite immer mit Worst-Case-Szenarien. Wenn mein Spermiogramm jetzt so schlecht ist, dass man mir sagt, das ist der ausschlaggebende Faktor dafür, dass es mit dem Kinderwunsch schwierig wird. Dann findet man gemeinsam einen anderen Weg. Es gibt genug Wege und Mittel, die es im Übrigen auch geht, wenn die Frau in Anführungsstrichen dafür verantwortlich, klingt jetzt doof, aber wenn es eben daran liegt, dass es nicht funktioniert.
Ja.
Und ansonsten kann ich das mit der Situation an sich halt schon nachvollziehen. Ne? Das ist ein relativ kleiner Raum. Auf der einen Seite hast du die Tür, durch die du reinkommst und die Wände und Türen sind nicht dick. Also es ist alles. Du hörst draußen die Leute rumlaufen, die über alles Mögliche reden. Bei mir war es ja dann so, die Krankenschwester hatte auch noch irgendwas vergessen und kam einfach nochmal wieder reingestolpert, während ich schon die Hose runtergelassen hatte, mehr oder weniger.
Nein.
Ja, so schlimm war es noch nicht. ich gehöre zu den Menschen, ich finde das halt amüsant. Das war für sie viel unangenehmer als für mich.
Okay.
So. Und das kann natürlich sein. Dann sitzt du da in diesem Raum, der auch wirklich allen Klischees entspricht. Also du hast da irgendwie eine Ledercouch, die du erstmal ausstatten musst mit so Unterlegpapier, mit Desinfektionsmitteln und so weiter. Dann hast du da einen Fernseher mit einem DVD-Player stehen, wo du dir Filme anmachen kannst. Mhm. Dann liegen da Heftchen rum, die meines Wissens nicht verklebt waren. Und ich hatte zumindest das Glück, ich weiß natürlich nicht, wie das in anderen dieser Räume ist, dass ein sehr anspruchsvolles Schwarz-Weiß-Poster fast lebensgroß an der Wand hing, mhm, mit einer wirklich schönen weiblichen Figur drauf. Da war kein Gesicht zu sehen oder so, sondern wirklich einfach nur ein sehr weiblicher Körper sozusagen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du halt die Wand mit der Durchreiche. Die Wand ist auch sehr dünn. Dahinter ist ja das Labor, da wo du das Becherchen dann reinstellst.
Okay.
Und da kann es halt eben sein, dass die sich noch lautstark darüber unterhalten, was es denn heute Mittag zu essen in der Kantine gibt. Das heißt,
wow,
du hast alles, aber keine Intimität.
Und da musst du erstmal in Stimmung kommen, ne? Also.
Ja, das ist ja der Vorteil bei uns Männern. Es muss ja nicht zwingend Stimmung sein, sozusagen.
Okay.
Es funktioniert ja auch so. Natürlich ist das, was dann aus dir als Mann an Ejakulat rauskommt, anders. Also es ist, also wenn du lange Lust erlebst, ist ja viel mehr Prostataflüssigkeit mit dabei und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wirklich in dem Moment einfach nur ein Abarbeiten sozusagen. Und ich habe mir auch am Anfang, ich habe dann halt meditiert. Ich musste mir das drumherum wegdenken. Ich habe mich auf dieses Sofa gesetzt, habe dann zwischendurch auf dieses Poster geguckt und habe gedacht, fast so eine schöne Figur wie von meiner Frau. Und habe natürlich irgendwie viel an uns gedacht. Das ist ja auch im Übrigen so ein Thema, um das mal kurz einzuwerfen. Wir haben es ja trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die uns so in den Weg geschmissen wurden, ist trotzdem die meiste Zeit ja geschafft, uns irgendwie die Romantik zu erhalten.
Ja klar, weil wir es ja quasi fast bis auf dreimal oder so, glaube ich, ja immer natürlich versucht haben.
Ja, genau.
Ja.
Und naja, deswegen kann ich da insofern keine großen Tipps in Anführungsstrichen geben, als dass es bei mir halt einfach funktioniert hat. Ich aber sehr gut nachvollziehen kann, warum es bei Männern vielleicht nicht funktioniert.
Mhm.
Ich würde halt einfach immer gucken, dass ich in Erfahrung bringe, warum möchte er das denn eigentlich genau nicht und sich mit ihm darüber auszutauschen und darüber zu sprechen. Um einfach zu gucken, was ist denn jetzt der Grund? Weil für alles gibt es Lösungen. Und es hat halt einfach, finde ich, liebe Männer, falls ihr zuhören solltet, es liegt nicht allein an euch. Und es hat auch nichts mit Performance zu tun, sondern auch da versucht irgendwie mit euch selbst in dem Moment irgendwie in ein Gefühl von Liebe zu kommen und euch darüber Gedanken zu machen, wofür ihr das gerade macht und was dann dabei rumkommt. Und vor allem, es könnte ja auch gut werden.
Es könnte auch
das
gut
ist
werden.
Ja auch immer, also ich absolut, für meinen Teil hätte es mir am liebsten eingerahmt.
Ja, das hat dir der Arzt auch gesagt. Das würde ich mir einrahmen.
Ja. Genau, aber also es gibt so viele Facetten bei dem Thema. Da müsste ich, also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Tipp haben wollen würde oder so, müsste ich wirklich mit einer konkreten Person über ein konkretes Problem sprechen können.
Klar. Man kann natürlich vielleicht als Pauschaltipp mit rausgeben, es gibt ja auch die Möglichkeit, das zu Hause zu machen und
ja,
dann
gut, klar,
zügig
ja,
unter bestimmten Bedingungen irgendwie dann ins Labor zu bringen. Das würde ja auch gehen, wenn das vielleicht ein bisschen hilft, so, ne? Weil ich finde es auch krass, den Druck zu haben, ob jetzt im natürlichen Zyklus bei uns oder bei EVF-ICSI oder Spermiogramm, ne, wir Frauen, wir müssen nicht zwingend einen Orgasmus haben, ne? Ich hatte das irgendwo mal gelesen, dass es angeblich hilfreich ist im natürlichen Zyklus wegen der Kontraktionen oder so, ne? Wenn man einen Orgasmus hat.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber dass es dann irgendwie das Sperma anlockt oder was auch immer.
Ja, oder der Zervixschleim hat vielleicht eine andere Beschaffenheit und die Spermien werden besser transportiert oder sowas, man weiß es nicht.
Irgendwas wird da sein, aber wir müssen das nicht. Männer müssen einen Orgasmus haben. Das finde ich ist ein krasser Druck.
Nicht zwingend. Du kannst ja auch zum Beispiel eine Ejakulation über eine Prostatamassage auslösen.
Ja, aber dann bist du ja auch schon high-class-mäßig unterwegs, oder?
Ja, ich wollte nur sagen, es ist per se schon durchaus möglich, auch ohne Orgasmus. Also ein Orgasmus wird ja primär vom Gehirn ausgelöst, vom Nervensystem.
Ja, okay.
Das, was an das, was an Abspritzen passiert, an Ejakulation, genau, ist ja was durch physiologische Prozesse ausgelöst wird, im Sinne von Muskelkontraktion, die Prostata kontrahiert und so
aber
weiter.
Aber das musst du hinkriegen, körperlich.
Das, ja, ich wollte nur sagen, also wenn man es genau nehmen wollen würde, brauchst du nicht zwingend einen Orgasmus, um ejakulieren zu können.
Ja, aber du musst ejakulieren.
Es sei denn, ich erzähle jetzt was völlig Falsches, dann korrigiert mich bitte.
Mhm.
Aber ich meine, oder ist es doch anders, weil sonst nur Prostataflüssigkeit kommt? Nee, eigentlich ist es Ejakulat. Naja, okay, ich will jetzt auch nicht.
Aber das wäre eine Möglichkeit, vielleicht irgendwie zu gucken, ob das zu Hause geht, wenn das die Schwierigkeit ist. Ich glaube aber, dass es eben wirklich auch häufig damit zusammenhängt, okay, scheiß was, wie kann ich das verkraften, wenn jetzt mein Sperma nicht gut ist? Dass es einfach was mit der Männlichkeit macht, mit der Ehre?
Absolut, ja, das meine ich ja. Ne? Das, so meint, das hatten wir eben schon beim Thema Perform und alte weiße Männer und einfach, wie sie sich als Mann und ihre Rolle definieren sozusagen.
Ja, das ist ja bei uns Frauen auch. Wenn das nicht klappt, uns greift das ja auch in der Weiblichkeit an.
Das verstehe ich. Ich kann ja nur jetzt für mich als Mann sprechen und das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, dann würde ich mir versuchen, immer einfach nochmal klarzumachen, es liegt nicht nur an mir, das ist keine Einbahnstraße, es gehören immer zwei dazu. Das ist ja auch das, wie die Natur das vorgesehen hat. Mhm. Und das heißt, es gibt dann Wege und Mittel, wie man auch das irgendwie, entweder beschäftige ich mich dann selbst mit der Qualität meiner Spermien, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten durch Lebensstil, durch Ernährung, Supplements, etc. pp. Ja, genau.
Das muss man auch sagen, das war, bevor wir dann die geglückte Schwangerschaft hatten, die Monate hast du mit Supplements, mit ganz bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln extra für einen Kinderwunsch.
Soll ich den Namen sagen? Oder ist ja, das ist ja unbezahlte Werbung? Aber ich habe das Masco Pro benutzt. Das gibt es auch überall, also rezeptfrei logischerweise. Das könnt ihr sogar bei Amazon bestellen.
Ja.
Ist nicht ganz günstig. Aber hilft im Übrigen ja auch nicht nur bei der Spermaproduktion und bei der Spermaqualität, sondern ist grundsätzlich für den Körper, sind da gute Sachen drin.
Also aber, ist immer gut. Und ich glaube, weißt du, wenn man da so Schwierigkeiten mit hat als Mann, vielleicht ist auch eine Sorge davor, ich müsste dann halt meinen Lebensstil ändern. Ne? Das ist, wenn ich weiß, okay, ich rauche.
Es geht um Alkohol, Rauchen, wie gesagt, Ernährung spielt eine große Rolle. Also das ist auf jeden Fall immer wieder mal Thema, klar.
Ja. Genau. Ja, aber vielleicht, falls jetzt hier tatsächlich auch Männer zuhören, ist das ja nochmal eine Motivation, euch doch aufzuraffen, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, weil das einfach so hilfreich ist.
Traut euch.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich alle Fragen dir gestellt. Also was hat dich am meisten genervt, war noch eine Frage.
Nö, also genervt hat mich eigentlich überhaupt nichts, wenn dann halt ja eher immer verletzt. Also ich glaube nicht, dass mich irgendwas groß... Also die Dinge, die doof waren, in Anführungsstrichen, darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Aber so richtig genervt. Also wir haben ja auch zum Beispiel jetzt nicht den Fall gehabt, wie auch einige andere Paare das haben, auch weil es nicht anders geht, vielleicht dieses immer und immer wieder Eisprung auslösen zu müssen. Und dann muss man einfach auf Knopfdruck irgendwie jetzt mal eben, egal wie der Alltag aussieht, dann mal jetzt genau zu diesem Zeitpunkt Sex haben. Das haben wir ja so gut wie nie gehabt. Wir haben das ein paar Mal versucht, aber wir haben ja eben schon gesagt, wir haben es irgendwie immer geschafft, uns trotzdem auch ein Stück weit die Romantik zu erhalten. Und wir ja auch, wenn dem nicht so war, es dann auch nicht gemacht haben.
Ja, genau. Also wir haben es nicht erzwungen. Ne?
Genau, richtig.
Ja.
Deswegen genervt hat mich eigentlich nicht so richtig.
Das hat mich dann manchmal unruhig gemacht, weil ich immer dachte, war das Timing jetzt auch gut und so, weil ich ja immer wusste, wahrscheinlich werde ich irgendwie so grob morgen oder übermorgen meinen Eisprung haben oder so. Und ich wusste immer, die beiden Tage vorm Eisprung sind die besten, da das Sperma loszuschicken und so. Aber ja, also wir haben uns ja auch immer gesagt, okay, aber das möchte ich auch nicht, dass wenn dann daraus unser Kind entsteht, dass man sagt, oh, weißt du noch, das war das, wo wir so gar keinen Bock hatten.
Ja, ich weiß nicht, ob man das dann so bewusst noch dann im Hinterkopf behält oder ob dann Automatismus einsetzt, der das dann in irgendeine Schublade packt, die man nie wieder öffnet. Ja, genau, ich weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, es gibt natürlich einfach da draußen wahrscheinlich wahnsinnig viele Paare, die gar keine Wahl haben, wo das dann so ist. Und ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, einfach irgendwie, egal wie genervt man ist, egal wie stressig der Alltag ist, weil das macht ja auch alles was mit dem Hormonhaushalt und dann natürlich auch wiederum mit der Qualität der Spermien zum Beispiel oder so, dass man sich immer mal trotzdem mal einmal kurz hinsetzt, 5 Minuten durchatmet, mal Zweisamkeit spürt und sich aufeinander fokussiert und sich dann nochmal bewusst macht, was man da eigentlich gerade vorhat und das nicht einfach so ein Punkt zum Abhaken auf der Tagesliste, irgendwie so ein To-Do.
Ich glaube, das
macht schon viel aus.
Das ist ein guter Punkt, was du sagst. Es ist natürlich, weiß nicht, ob das immer so machbar ist, aber ich glaube, wir haben das immer ganz gut hinbekommen, dass wir gesagt haben, diesen Zauber, den wir so ganz am Anfang hatten, als wir das erste Mal die Verhütung weggelassen haben, dass wir dachten, oh mein Gott, das ist aufregend, das könnte sein, dass wir jetzt hier gerade ein Kind zeugen. So.
Ja, das stimmt.
Das ist ja einfach super aufregend und spannend und schön. Und das haben wir uns immer mal wieder versucht, in all den Jahren immer wieder rauf zu und sagen, okay, Moment mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Vielleicht ist das jetzt der Moment, in dem ein Kind entsteht. So.
Ja, und im Idealfall durch Liebe, nicht dadurch, dass du es musst sozusagen. Aber wie gesagt, auch das ist ja, ich meine, jeder tickt ja auch als Paar zum Beispiel unterschiedlich. Ja. Jeder geht anders emotional miteinander um. Die Menschen führen völlig unterschiedliche Arten von Beziehungen. Unsere war schon immer sehr deep und sehr emotional, vor allem auch sehr offen ja immer. Wir reden ja seit Tag 1, ach vorher ehrlich gesagt ja schon, immer über unsere Gefühle.
Mhm.
Also du hast es in einem Interview gerade woanders gerade so schön gesagt oder auch bei mir im Podcast. Wir sind ja teilweise bis an die Schmerzgrenze ehrlich miteinander gewesen bei vielen Dingen. Und ich glaube,
immer noch.
Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man keine großen Nebenbaustellen hat vielleicht und dass man dann einfach vielleicht auch, aber das ist wie gesagt auch nicht jedermanns Ding irgendwie. Und du hast es ja vorhin mal so nebenbei fallen lassen, so ein bisschen. Wir sind halt trotzdem auch oft noch sehr romantisch miteinander gewesen in diesen Situationen. Da würden andere vielleicht würgen. Und das ist genauso legitim, dass die Leute einfach sagen, das ist halt auf gar keinen Fall mein Weg.
Nee, so genau.
Irgendwie, ne? Also das ist, ich glaube, dass uns das einfach geholfen hat.
Ja, und ich weiß, das habe ich ja erst viel, viel später erfahren. Das hat ja eine Kollegin, eine Kinderwunschberaterin gesagt, dass man eigentlich nach einem halben Jahr, wenn es nicht klappt, das Sexleben von der Kinderwunschplanung trennt. Dass man, wenn es nach einem halben Jahr nicht klappt, sollte man am besten in die Kinderwunschklinik gehen und das halt am besten mit IVF oder ICSI machen, damit das Sexleben nicht leidet, damit man das für Spaß hat und Kinder machen überlässt man dann den Ärzten sozusagen.
Oh nee, das ist, du weißt ja schon, Kochen mit Rezept ist schon nichts für mich. Das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, ich hätte es mir für uns auch nicht vorstellen können.
Nein,
aber,
genau, also das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt in dieser Folge schon das Wort subjektiv benutzt habe.
Ja, es ist halt einfach, ne?
Ja, weißt du, ich höre die Kleine gerade draußen lachen und quieken und Spaß haben irgendwie und am Ende des Tages ist es doch einfach alles schön, wie es ist, denn wäre alles nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist, dann wären wir jetzt nicht hier.
Ja. Ich danke dir für deine Zeit,
deine
Kraft.
Dankeschön, Annalena, für die Einladung.
Annalena?
Wissen deine Hörer und Hörerinnen eigentlich, dass du Annalena eigentlich heißt?
Ich glaube nicht, ne? Okay. Also manche vielleicht? Nee, ich glaube aber nicht.
Nein, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Wir haben ja relativ früh darüber gesprochen, dass wir das machen wollen würden. Dann war ja immer das Thema Zeit eins, wo es hieß, wann sollen wir das denn überhaupt mal machen?
Wie sollen wir das hinkriegen?
Aber da wir ja jetzt die Möglichkeit haben mit der Kleinen, dass sie auch andere Bezugspersonen hat, fällt uns das ja schon leichter. Wir haben schon gesagt, wir erzählen jetzt einfach überall, wir wollen zweimal im Monat eine Folge zusammen aufnehmen, nehmen aber in Wahrheit nur eine auf. Dann haben wir ein bisschen Paarzeit.
Ein bisschen Paarzeit, genau.
Also gerne wieder.
Ja. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, es sind vielleicht noch nicht alle Fragen beantwortet oder es gibt vielleicht noch ein paar mehr, dann stellt uns die gerne, schreibt mir einfach bei Instagram oder auch in der Mail. Ich habe hier unten in den Shownotes eine Mail reingepackt, eine Mailadresse. Und jetzt kommt die Leier.
Liken, teilen, abonnieren, soll ich es dir abnehmen, damit es nicht so unangenehm für dich ist?
Ja, mach du mal. Ja, ja, geil.
Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, wovon ich schwer ausgehe, ihr wisst ja, wie es geht. Liken, teilen, abonnieren natürlich und ansonsten kann man uns auch sponsoren. Das hast du bei mir in die Folge auch einfach ungefragt reingeknallt. Das mache ich jetzt bei dir auch. Freuen uns natürlich über Unterstützung, damit diese Projekte auch weitergehen können. Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie geil auf Kohle und auf Likes werden, sondern wir auch einfach versuchen, was damit in die Welt zu tragen mit diesen Podcasts und mit diesen Themen, die wir hier besprechen.
Ja.
Und wenn ihr das gerne unterstützen möchtet, könnt ihr das auf verschiedenen Ebenen tun, aber eben zum Beispiel auch mit Sponsoring, Kooperationspartnerschaften. Und ansonsten freuen wir uns einfach, euch in der nächsten Folge wiederzuhören.
Kannst du das jetzt jedes Mal machen, bitte?
Du kannst es auch einfach jetzt rausschneiden und einfach immer hinten dranhängen.
Genau.
Draußen ist richtig terz. Ich glaube, wir müssen mal nach dem Rechten gucken gehen.
Ich glaube auch. Da ist
unsere Haushaltshilfe wird als Hüpfburg benutzt, gerade so klingt das.
Also, Bewertungen, Kommentare bei Spotify finde ich auch mal gut. Und ich möchte mal wieder eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das liebe ich einfach, weil ich da selber Podcast
schreibe. Da
freue ich mich in den Arsch ab. Dankeschön. Ja, gute Idee.
Nee, habe ich ja schon. Ich glaube, das geht dann nicht mehr. Kann man gar nicht pro Folge, oder?
Nee, bei Apple geht immer nur einmal.
Es war schön mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, es war schön.
Ich hätte gerade fast gesagt, schön, euch kennengelernt zu haben.
Fühlt sich ein bisschen so an, ne? Man fühlt sich irgendwie so vertraut. Okay, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.